Der Titel dieser Predigt lautet Ich muss wirken. Viele Menschen, die einen Anfang im Glaubensleben gemacht haben, beziehungsweise kurz davor stehen, aber auch solche, die schon eine ganz geraume Zeit an Jesus gläubig sind, sagen manch einem Arbeiter im Weinberg Gottes auf den Kopf zu, du bist ja ein anderer Mensch, so wie du kann ich, werde ich nie sein. Was du tust, das kann ich nicht schaffen. Und sie wollen damit hervorstreichen, der andere sei als Christ ganz besonders gesegnet. Dem ginge das Glaubensleben und der Dienst und das Zeugnis von Jesus so ganz einfach und problemlos von der Hand. Und abgesehen davon, dass das natürlich geistlich jeder Logik entbehrt, handelt es sich hier hauptsächlich um eine ungeschickte Ausrede. Denn kein Christ steht primär einem Mitarbeiter gegenüber, sondern nur Christus allein. Und zudem werden wir alle eines Tages von Gott beurteilt werden nach unseren Werken. Wobei es bei Menschen, die Christus angehören, ja gar nicht ihre Werke sind, wie wir aus Epheser 2,10 wissen, sondern Gottes fertige Werke für uns. Und das heißt, dass für jeden von uns die Werke zuvor bereitet sind. Ob du und ich diese Werke tun, in ihnen wandeln, das ist eine andere Frage. Gott ist jedenfalls fertig damit. Wir kennen das Wort, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das erste gute Werk ist meiner Meinung nach die Umkehr, das zweite das Lassen der Sünde, dann kommen die Werke des Dienstes. Und deshalb stimmt zum Beispiel die Aussage, dass jemand, der an Christus gläubig geworden ist, es nicht lassen kann, von seinem Heiland zu sprechen. Sollte das aber bei mir nicht so sein, dann muss ich meine Zugehörigkeit zu meinem Heiland ernsthaft in Frage stellen. Es steht in Apostelgeschichte 4,20, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und damit ist klar, dass es weder bevorzugte noch benachteiligte Christen gibt von Gott her. Jeder hat die für ihn persönlich vorbereiteten Werke vor sich, ganz individuell. Da muss ich dann nicht nach dem anderen schielen, beziehungsweise mein Nichtkönnen vorschützen. Das neue Leben liegt ja nicht an mir und in mir, sondern in Christus. Und da kann ich sogar krank oder behindert sein, die Werke Gottes sind vorbereitet für mich. Wenn wir allerdings doch nachfragen, was sich da wirklich abspielt im Herzen eines Verkündigers in der ersten Reihe, an vorderster Front, in so einem Herzen, dass Christus dienen darf und es auch tut, dann wundern wir uns doch über manches. Das mag jetzt einmal der erste Gegenstand unserer Betrachtung sein. Sagt einmal eine Glaubensschwester zu einem uns gut bekannten Verkündiger, für dich bete ich nicht mehr. Ja, warum nicht? Ja, weil bei dir geht immer alles ganz glatt. Ja, darauf hat er ihr seinen üblichen Tagesablauf mit all den Problemen und Anläufen und inneren und äußeren Kämpfen und Versuchungen geschildert. Und da war sie dann vom Gegenteil überzeugt und betete mehr denn je für ihn. Und ich möchte deshalb hier auch ein paar Zeilen zitieren aus einem Brief von Samuel Hebbich, der im Dienst seines Heilands in Indien, in England und Deutschland viel, sehr viel hat arbeiten dürfen und ein anerkannt treuer Zeuge seines Herrn war. Aber nicht von dem offensichtlichen Segen der vielen Jahre im Dienst soll hier zu hören sein, auch nicht von manch origineller Begebenheit, die sich da ergeben hat, sondern ein paar Worte, mit denen er sein inneres Erleben beschreibt. Und da zitiere ich jetzt frei zum besseren Verständnis, was habe ich da über sich selber geschrieben hat im Alter von 59 Jahren. Da schreibt er, ich stockdummer Mensch habe vor vielen Jahren noch das Gelübde Jakobs wunderlich gefunden und beurteilt, wo er gesagt hat, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, dann soll der Herr mein Gott sein. So steht es in 1. Mose 28,20. Und da schreibt Hebich weiter, und Jetzt, nachdem Gott mich selber bereits 40 Jahre wunderbar ernährt hat, weil ursprünglich habe ich ja befürchtet, dass ich nichts zu essen kriege bei den Heiden, und wo er mich so oft aus so vielen Todesgefahren erlöst hat, jetzt wo meine Gesundheit nachlässt und ich nicht mehr so arbeiten kann wie früher, jetzt plagen mich plötzlich Gedanken wie, ob denn der Herr mich denn auch wohl im Alter ernähren wird? Ich habe also überhaupt nicht verstanden, was Jakob damals gemeint hat. Ja, ich hätte sogar gewusst, dass Jakob am Ende seiner Tage zur Ehre Gottes gesagt hat, der Gott, der mich behütet und ernährt hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Aber ach, in meinem Herzen ist der Unglaube, der abscheuliche Unglaube so groß, schreibt Hebich. Und so viele andere Dinge steigen auch auf in meinem Herzen. Meine Seele, die klebt am Staub, nichts als irdische Gedanken und Sorge um Sorge. Solange ich in Indien war, sind mir solche Gedanken gar nicht in den Sinn gekommen. Da habe ich gedacht, ich werde mit Gottes Barmherzigkeit ohnehin bald in seine ewige Ruhe eingehen. Wisst ihr, was das ist? Das bin ich, Samuel Hebich, der stockdumme Mensch. Der Herr erbarme sich über mich armen Sünder und helfe mir aus Gnaden aus ins Leben, ins ewige Leben um seines heiligen Namens willen. Und dann hat er noch Amen dazu geschrieben. Na, soweit Hebich Sicht von sich selber. Man sieht, es ist ein Trugschluss zu meinen, Jesu Diener hätten keine Anfechtungen. Solche hätten weniger Zweifel, hätten weniger Angst und Probleme im Glaubensleben. Man spricht mit ihnen aber nicht darüber oder nur ganz selten. Und daher unsere irrige Meinung. In jedem Fall steht das Gegenteil davon fest, nämlich, dass der Feind solche stärker angreift. Soweit ein paar Worte zur Einleitung. Weil nun aber das Predigen aus dem Wort Gottes zu kommen hat, wenden wir uns jetzt dem einzig Wichtigen zu, dem Herrn Jesus. Wir wollen ja nicht Menschen und ihre Probleme verkündigen, denn das hilft ja niemandem, wenn es uns auch interessant scheint manchmal. Interessant deswegen, weil wir dann für uns da und dort manche Ausrede ergattern möchten. Aber hilfreich und heilsam ist aber nur, auf den Herrn zu schauen, ihn zu verkündigen. Und dazu soll heute ein bekanntes Wort aus seinem Mund dienen. Es steht in Johannes 9,4: Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Haben wir hier die Verwandtschaft bemerkt zu Epheser 2,10? Der Herr sagt, ich muss wirken die Werke dessen, der mich gesandt hat. Und für uns heißt es, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es ist unverständlich, dass bei einem so großen Teil derer, die sich Christen nennen, dieses Bewusstsein fehlt. Vor allem scheint die Freude zu fehlen, in die vorgegebenen Fußstapfen einzutreten und einfach das zu tun, was Gott unser einem bereitet hat, in seinem Sohn Jesus Christus. Gottes Sohn, als Sohn des Menschen, sagt uns aber, ich muss wirken. Der Herr Jesus Christus, als wahrer, hochgelobter Gott in Ewigkeit, hätte ja alle diese seine Werke von sich aus tun können. Aber über all sein Tun stellt er die Sendung durch den Vater, den Gehorsam, die Einheit. Und wir sehen daran diese absolute Harmonie unter den Personen der Gottheit. Und da betont er ausdrücklich, ich muss wirken die Werke dessen, der mich gesandt hat. Und das ist sehr wichtig. Hier dürfen wir ja nicht schnell darüber hinweggehen. Hier müssen wir innehalten. Und dieses Wort, diesen Umstand, dieses Verhältnis, diese freiwillige Abhängigkeit zwischen Vater und Sohn auf uns wirken lassen. Das ist nämlich das Prinzip des Himmels, das ist das himmlische Miteinander. Und es zeigt sich, davon hergeleitet, eine ganz besondere Eigenschaft Jesu, und zwar seine Freude an der Sendung durch den Vater. Es ist nicht nur sein eigenes, freiwilliges Kommen, wie geschrieben steht in Hebräer 10, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Nein, es ist mehr als das. Es ist das ungezwungene, freudige, das vollkommene Eingehen auf den Willen des Vaters. Ohne jegliche Einschränkung, ohne jeglichen Eigensinn, ohne einen Gedanken an den eigenen Vorteil. Eine reine, eine makellose Liebe zueinander. Bis hinein in das tiefste Leiden, Mehr noch in den Tod, den der Gottessohn ja gar nicht gekannt hat. Ja, noch mehr, es ist eine Sendung, nicht nur von Gott, in Gott und aus Gott, sondern eine Sendung, ein Wirken und ein Leiden und Sterben für andere. Was sage ich andere? Nicht andere im Sinn Gottes, sondern Sünder. Verlorene, von Grund auf verderbte Sünder, aus denen nichts Gutes kommt, Lügner, Unehrliche allesamt, unwillig zum Heil Gottes. Da sind mehr Hürden gewesen, die den Gottessohn hätten aufhalten können, als wir je denken und zugeben könnten. Es stand ihm ja alles entgegen in der Welt. Das Verhalten der Menschen, das nicht verstehen wollen, der ganze irdische und dämonische Widerstand vom Anfang bis zur Grablegung. Und dennoch hat Christus betont, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es ist ein heiliges Muss, ein liebendes Gesendetsein. Und wie anders ist doch oft unsere Einstellung. Und ein zeitliches Limit hat er noch dazu. Er sagt, solange es Tag ist und solange es Tag war, musste er wirken. Ist es nicht wieder so ein Wort Gottes, vor dem wir auf die Knie sinken möchten und mit Tränen des Dankes in den Augen seine durchbohrten Füße küssen möchten? Ihn, der sich hat senden lassen, ja, der diese Sendung so gerne erfüllt hat. Er hat alles herrlich hinausgeführt, wozu er berufen war, obwohl ihm so bange war dabei, bis der Kelch getrunken war. Er, der lebendige Gott, der aufgefahren ist unter Jauchzen, wie es im Psalm 47,6 steht, der Freude hat an diesem Wirken, der definitiv frohlockt über den Vater und sein Tun und sein Senden. Nee, ihr Kinder Gottes, ihr Brüder und Schwestern, das ist unsere Zukunft. Anteilmäßig haben wir unser Erbe hier schon, das ewige Leben und die Werke, die Gott für uns bereitet hat. Sind wir denn nicht erfüllt von dieser Freude, die uns in allem Leid, in aller Furcht, in allem Schweren im Dienst begleitet? Die Freude am Herrn ist durch unsere Stärke und das ändert sich nicht, bis wir zu Hause sind. Dann schauen wir gerade diesbezüglich hin auf Jesus. Er ist ja der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Dann schauen wir, wie sich seine Freude am Vater geäußert hat. Da steht in Lukas 10, Vers 21, zu der Stunde frohlockte Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Und da in diesem Vers, da erklingt ein wunderbares Wort aus dem Mund des Sohnes, das in jedem christlichen Heim an der Wand hängen sollte, ja vielmehr noch an den Wänden unserer Herzen sollte stehen, dieses Wort, das wir nie vergessen sollten und wohl hoffentlich auch nie vergessen werden. Ja, Vater. Aber wie schön ist es doch, was den Galatern gesagt wurde, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn ich hier wieder einmal zitieren darf aus Albert Knapps Lied, meinem Lieblingslied, ewig soll er mir vor Augen stehen, wie als ein stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes Stamm, wie er dürstend rang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle, und dann auch an mich gedacht. Also rief, es ist vollbracht. Mein Herr und mein Gott, er hat gesagt, ich muss wirken. Ach, dass sein Wirken an uns nur nicht vergeblich ist. Nun aber zu dem gesamten Textteil aus Johannes 9, um den es heute geht. Und es ist wahrhaft eine Symphonie. Achten wir, wo es geht, auf die Zusammenhänge in der Ausdrucksweise des Textes. Es ist ein Wort Gottes, das zum Leben bringt, das uns die Augen öffnet, damit wir sehend werden. Und da steht, und als er, nämlich Jesus, vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es war am Mittwoch der vergangenen Woche, es war der Tag, an dem unsere Glaubensschwester Maria sich im Krankenhaus ihrer Augenoperation unterziehen musste. Und ich glaube, wir alle haben gebetet für sie. Aber nicht, dass dieser Text jetzt wegen der Augen herausgesucht worden wäre, auch nicht, weil ich selber auf einem Auge seit 28 Jahren nicht lesen kann und ein ähnliches Problem habe mit den Folgen von Ödemen auf der Netzhaut. Nein, es ist der Herr, der aus diesem Wort so wunderbar hervorleuchtet wie überall. Und uns allen nicht nur Vergebung der Sünden, ewiges Leben, eine neue Schöpfung und Hoffnung und Zukunft gibt, deine Ewigkeit bei ihm und beim Vater. Es ist der Herr, der den Tag ausmacht bei uns. Er, das Licht, er, der Weg, er, die Wahrheit, der mich dann am Mittwoch auf meine Knie sinken ließ, vor diesem Wort, das wir heute gelesen haben. Und was haben wir Armen, wir Verlorenen da zu bringen? Nichts als unsere Schuld. Aber das mag ein Wechsel sein, haben die Alten schon gesagt. Er nimmt uns unsere Schuld und gibt uns seine Gerechtigkeit. Ewig, ewig sei dir, liebster Jesus, Dank dafür. Aber sehen wir uns den wunderbaren Text etwas näher an. Er ist ein Teil des ewig bleibenden Wortes Gottes. Betrachten wir ihn als Menschen, die, wenn es denn so ist bei uns, aus eben diesem, seinem Wort neu geboren worden sind, damit wir in Ewigkeit bei ihm bleiben können und er bei uns wohnen kann. Wir sollen die Bibel ja lesen als die Erben, nicht wie der Notar oder ein Gesetzesgelehrter. Leider lesen viele ihre Bibel nur mit kritischen Augen. Und da wollen sie ihre Vernunft dabei beweisen und ihren eigenartigen Scharfsinn. Und wie glücklich sind sie dann, wenn sie meinen, jetzt haben wir einen unlösbaren Widerspruch entdeckt. Ja, besser wäre, sie würden dazu den göttlichen Autor befragen, dessen Gedanken ja höher sind als die der Menschen, und zwar himmelhoch höher. Andere wieder zählen zu der ehrerbietigen Leserschaft des Gotteswortes, die wir kennen. Sie lesen jeden Tag darin, morgens ein Kapitel und vielleicht auch am Abend noch eines. Nur, sie lesen den Bibeltext weg wie ihre Zeitung. Und wenn sie ehrlich sind, ist ihnen die Zeitung der interessantere Lesestoff. Sie sind ja gar nicht darauf aus, beim Lesen die Stimme des lebendigen Gottes zu vernehmen. Und weil sie sie nicht erwarten, begegnet sie ihnen auch wirklich nicht. Und es gibt noch andere, die suchen wirklich etwas in der Schrift, die suchen Belehrung. Und ganz zu Recht, wo sonst sollten wir denn gute Belehrung finden, wenn nicht hier? Aber leider ist es bei den meisten von ihnen so, dass sie nicht wirklich suchen, obwohl sie suchen. Sie vermeiden es, dem lebendigen Gott persönlich zu begegnen. Sie suchen hauptsächlich Beweise für ihre Theologie und für die dogmatischen Anschauungen ihrer Gruppe. Sie lesen sich heraus, was sie wollen und drehen sich das Wort so lange zurecht, bis sie haben, was sie lesen wollten. Dann sind sie zufrieden und hauen auf andere ein damit und rechtfertigen so ihren religiösen Lebensstil. Und es gibt noch eine Gruppe, nämlich die, die unter Tränen zur Bibel greifen und darin Trost suchen. Ja, Trost und Halt, wie nötig haben wir das alle. Und wer möchte denn bestreiten, dass das wahre Christentum Trost gibt? Gerade dort, wo sonst aller Trost aufhört. Wenn man aber die Bibel auf Dauer nur liest, um Trost zu finden fürs arme, müde Herz und alles andere im Text liegen lässt, dann geht man erst recht vorbei an der Liebe und am Ernst Gottes. Oder ist es vielleicht so, dass der Bauer als erstes den Samen sät? Nimmt er nicht zuerst den Pflug und dann die Ecke für sein Feld? Und der Arzt, was macht der Arzt? Verschreibt er denn immer gleich eine lindernde Salbe? Untersucht er nicht zuerst die Ursache? Und verordnet er nicht eine Diät und gibt er nicht bittere Medizin oder schneidet gar ein Geschwür auf, bevor er mit lindernden Salben daherkommt? Heißt es nicht in Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und so muss es auch wirken. Trost ist gut, wenn die Sünde aufgedeckt, bereut und gelassen wurde. Gottes Wort sagt uns, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, in Hosea 10,12. Manche sagen uns, wir haben das reine Wort Gottes. Ja, das macht's aber noch nicht aus, dass du das reine Wort Gottes hast. Das kommt vielmehr darauf an, dass das Wort dich hat, dass dich Gottes Wort ganz in seiner Gewalt hat. Darauf kommt es an. Und du sollst das Wort Gottes lesen als Gottes Kind, als der Erbe, ohne Abstriche und ohne Zusätze, ohne Weglassen und ohne Wegschauen. Du musst im Wort Gottes seine Gottesstimme hören, die deines Vaters, der dich sucht. nicht nur um dich zu trösten in deinem zeitlichen Leid, sondern damit er dich umbildet in das Bild seines Sohnes. Und damit sind wir wieder beim Wort Gottes, Johannes 9, ich lese noch einmal. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist, der oder seine Eltern? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke wirken dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Was für eine Szene bietet sich uns da? An einem der Tore Jerusalems steht ein Bettler und streckt flehend seine Hände aus, weil er den Tritt menschlicher Füße hört. Das wesentlichste Moment in diesem Vers ist aber, und als er, Jesus, vorbeiging, sah er, der Herr sieht. Zwei Psalmen Davids bestätigen gleich diesen Umstand, der auch jetzt in dieser Stunde gilt und der nie ein endender sein wird. In Psalm 14 steht, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Und in Psalm 33, 13 steht, der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Auch Menschen schauen, aber so ganz anders. Als Kinder ihrer Zeit, ja auch als Gläubige, aber sie philosophieren dann kalten Herzens wie hier in unserem Text. Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Da sehen wir den Unterschied mit den Augen unseres Herzens. Der Mensch, auch in christlichen Gemeinden, der fragt nach dem Maß der Schuld, fragt nach dem Zusammenhang von menschlichen Leiden und göttlicher Gerechtigkeit, auch bei sich selbst. Warum denn gerade ich? Warum passiert es gerade mir? Was mag die Ursache sein, dass ich so geprüft, so gestraft werde, so leiden muss? Geistliche Spekulation, die erscheint uns besser als Leiden, Mitleiden und Helfen, wo es geht. Was aber antwortet der Heiland? Ach, wie sind seine Gedanken doch so viel höher als unsere Gedanken. Himmelhoch steht sein Wort über dem unsrigen, auch über dem seiner berufenen Apostel. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden in ihm. Schau, das Elend in dieser Welt ist ja da. Natürlich hat dieser gesündigt und auch seine Eltern haben gesündigt. Wir sind alle in der Sünde geboren, in der Sünde, in der Sünde, dass wir nicht glauben an Gott und an seinen Sohn und daraus folgen die Sünden und darauf folgen auch Gerichte, natürlich. Aber die Meinung Gottes, ob des Elends dieses Blinden, ist nicht die Frage nach seiner Sünde oder der seiner Eltern. Denn wenn wir alle für unsere Sünden mit körperlichen Strafen belegt würden, dann würden wir keine tausendstel Sekunde mehr weiterleben. Kein Mensch würde eine einzige Lüge überleben, eine einzige falsche Mutmaßung, wie die der Jünger dort vor dem Blinden. Denn es gibt einen Grund, warum der Mensch auch in der Sünde hier weiter existiert. Und das ist Christus. Und diese Begegnung dort mit dem Blinden und die Mutmaßung der Jünger und die Antwort Jesu weist uns alle in unserer Sünde hin auf den wunderbaren Jesaja-Text. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Deshalb sind wir noch da. Und mit seinem nächsten Wort zermalmt der Herr auf ewig ein jahrtausendealtes Vorurteil, das bis heute in den Köpfen der Menschen herumspukt. Ein Vorurteil, das die Nacht der Leiden praktisch zur Hölle macht, bei allen, die sich ihrer Sünde, aber nicht des Heils in Christus bewusst sind. Denn mit dem nächsten Wort verwandelt Jesus unser dunkles Tal des Elends in den hell durchfluteten Vorhof des Himmels. Also da spricht, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ja, das Elend ist da, es ist in der Welt das Elend. Aber es ist da, damit die Werke Gottes offenbar werden sollen an den Elenden. Und nun kommt der entscheidende Moment in jener Situation, die wichtigste Aussage. Ich, sagt der Herr, Ich bin es, der gekommen ist. Ich bin gekommen, die Welt zu erleuchten, ihr Licht zu geben, damit die Elenden, damit die Verlorenen zur Erkenntnis Gottes kommen und damit sie in mir, in den Besitz der Herrlichkeit gelangen können. Ich muss wirken, auch ja gerade an dir, egal was in dir ist. Ich rette dich. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Steht in Jesaja 41, 10. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Denn ich muss wirken, damit die Werke Gottes offenbar werden, in dir, dem Elenden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich bin gekommen, die Welt zu erleuchten und alle Unseligen zur Erkenntnis und zum Besitz der Herrlichkeit Gottes zu führen. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und der, der von sich sagt, siehe, ich komme schnell, der fängt dort auf der Stelle an, sein Wort in heilsame Tat umzusetzen und weiter das Werk dessen auszuführen, der ihn gesandt hat. Sind wir hier nicht erinnert an sein Wort, ich wirke, wer will's wenden? Ich muss wirken, sagt er und beginnt zu wirken. Ich muss wirken, das ist ein Wort, welches das ganze Erdenleben Jesu beherrscht. Wer dabei war, erinnert sich jetzt wohl an die letzte Predigt. Da verkündigten wir die andere Seite seiner Sendung. Da hat es geheißen, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Das ist ein zweifaches Muss. Es ist das Muss eines Liebenden, der müssen muss, der jenes tun muss und anderes lassen muss, weil er liebt. Ja, geht es uns anders? Jesu Wirken ist der Wille des Vaters, das ist seines Lebens Leben. Der Wille des Vaters ist es, der seine Speise ist, und deshalb gilt es für ihn, die Zeit recht auszukaufen. Denn es kommt die Nacht, sagt er, da niemand wirken kann. Apropos Nacht, wir erinnern uns, was im Text gesagt ist, als Judas dann hinausgeht, um Jesus zu verraten. Da steht, und es war Nacht. An jenem so denkwürdigen Abend wirkt der Herr unbeirrt weiter, den nahen Tod schon vor Augen, und er hat den Jüngern die Füße gewaschen, den Jüngern, die sich an diesem Vorabend der Kreuzigung unterhalten haben darüber, wer unter ihnen der Größte sei. Und der Herr hat damals das Gedächtnis mal eingeführt. Er hat gewirkt, unbeirrt weitergewirkt, er musste wirken. Die tatsächliche Nacht ist über ihn hereingebrochen zwischen 12 und 15 Uhr am nächsten Tag. Wegen dir und wegen mir. Dort trug er unsere Sünde weg, in dieser Nacht, wo niemand wirken kann. Die Nacht davor schon im Garten Gethsemane, am tiefsten Punkt der Weltgeschichte, da lag am Boden vor dem Vater des Schöpfers edles Angesicht, vor dem sonst strickt und scheut das ganze Weltgewicht, wie Paul Gerhardt geschrieben hat. Und das ist sie, die zweite Komponente für das Muss in seinem Wirken. Es kommt die Nacht. Stunde um Stunde rückt ihm dort seine Todesstunde näher. Die Anzeichen dafür mehren sich Tag für Tag und die dazu erforderliche Feindseligkeit gegen den Heiland organisiert sich zusehends. Wieso führen wir das hier an? Nun, man sieht, das war und ist für ihn kein Grund, jetzt die Hände sinken zu lassen. Ganz im Gegenteil, er sagt, ich muss wirken, solange es Tag ist. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Und Jesus wirkt weiter dort, wo ihn der Vater hingestellt hat. Ja, er wirkt, sagen wir es einmal menschlich, damit wir es verstehen, er wirkt umso ernstlicher und treuer. Nie verzagt er, auch nicht unter denkbar schwierigsten Verhältnissen, auch nicht unter Misserfolgen, auch nicht, als er verlassen ist von allen. Warum wir das sagen? Weil er sich nicht verändert. Und wenn er in deinem Herzen ist, wenn das Reich Gottes dir so nahe gekommen ist, wie er gesagt, gewünscht und gewirkt hat, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn Christus in dir Gestalt gewonnen hat, dann wird sich auch dein Dienen nicht anders gestalten können, wegen ihm in dir. Es wird sein, ein fortwährendes Hingegebensein an ihn und an den Vater, bis zum letzten Atemzug, und der mag dann gerade heißen, ja, Vater. Es gibt unzählige Beispiele von vielen treuen Dienern und Gotteskindern, in denen sich der Ort Jesu, ich muss wirken, so ausgewirkt hat. Und unter ihnen sind Männer und Frauen, Junge und Alte, auch Gelähmte und Blinde. Und sie alle hatten diese seine Art im Inneren, denn die Liebe des Christus drängt uns. Und das kann man nicht machen. Das ist menschlich nicht produzierbar. Da geht dem Menschen gleich die Luft aus, aber nicht Christus in uns. Und ein ganz wesentlicher Zug in den Seinen ist seine Treue im Kleinen, die jeden waren Mitarbeiter im Weinberg kennzeichnet. Es sind besonders die unbeachteten und unbeobachteten Momente, in denen sich die Gotteskindschaft bewährt. Wir wissen, wie es weitergegangen ist in Johannes 9, wie Jesus gewirkt hat an den Blinden, das und wie er ihn geheilt hat und wie er ihn später von sich aus gesucht hat, als der ehemals Blinde ausgestoßen worden war aus der Synagoge, wegen Jesus. Aber hören wir es einmal mehr, um uns am Wirken Gottes zu erfreuen. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Wir haben damit im Kapitel 9 des Johannesevangeliums nicht nur eines der persönlich einprägsamsten und bewundernswertesten Wirken Jesu vor uns, sondern hier findet sich gleichzeitig eine wahre Symphonie göttlicher Worte, wenn ich an einzelne Passagen jetzt erinnern darf. Und als Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Da ging er hin, der Blinde, und wusch sich und kam sehend wieder. Es fällt uns die Zeit, diese ganze wunderbare Begebenheit noch eingehender zu beleuchten. Aber zwei spezielle Dinge möchte ich doch noch besonders hervorstreichen aus diesem so heilsamen Bibeltext, den ich persönlich ganz besonders lieb habe. Wo es doch heißt, dann Jesus hörte, dass sie ihn, dem ehemals Blinden, ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Ja, wer von uns könnte jetzt wohl ermessen, was dieses Wort an den Blinden bedeutet hat? Du hast ihn gesehen. Und vorher schon, da er ihn fand. Er hat ihn gesucht, der Herr hat ihn gesucht von sich aus. Ein wundervolles Wirken, ein wunderbares Muss, ein wunderbarer Heiland. Wir alle meinen ja den folgenden Satz gut zu kennen, aber wie wirkt er denn jetzt auf uns? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es sei noch betont, dass der Herr Jesus diesen Mann unaufgefordert geheilt hat. Der hatte ihn nicht darum gebeten. Der Blinde wusste ja nicht einmal, wer sich ihm da genähert hat. Wohl aber hat er, davon ist auszugehen, alles mitgehört, was gesprochen worden war. Also es sei entmutigend oder nicht, was Menschen sagen. Setzen wir allein auf das Wort und Wirken des Herrn. In Johannes 5,17 steht, Jesus antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Vielleicht liest du heute in einer stillen Stunde dieses Kapitel wieder einmal durch, am besten auf deinen Knien. Und vielleicht weinst du dann über deine Bibel vor Dank, dass der Herr auch zu dir gekommen ist, unaufgefordert und hat dich sehend gemacht. Und hat dich nachher immer noch gesucht und gefunden, bis heute. Mir ist es ebenfalls so ergangen. Ich habe weinen müssen, vor Dank. Und wo es nicht so ist, wo du noch kein Kind des himmlischen Vaters bist, da bitte Jesus, dass er, das Licht der Welt, dich sehend machen möchte. Er, der das Auge geschaffen hat. Ein Wort von ihm, der an uns wirkt, möge uns alle in den restlichen Tag begleiten. Es steht im Psalm 32,8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Amen. Amen.